Heute im Dialog Alexander Kähler mit Katharina Wagner.
Der Urenkelin von Richard Wagner, Theater- und Opernregisseurin, die in Bayreuth inszeniert, aber auch in Berlin, in München und in Budapest und die sich jetzt anschickt, künftige Leiterin der Festspiele ihres Urgroßvaters zu werden. Zunächst aber ist sie bei uns zu Gast bei Phoenix. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Man denkt, Wagner, da kommt so eine Mimose, aber das bist du ja überhaupt nicht. Du bist eher deftig. Zitat Ende. Der das sagt, der darf sie duzen. Das ist der Regisseur Christoph Schlingensief. Nun weiß ich als gebürtiger Franke, dass die Franken deftig sind oder deftig sein können. Aber fühlen Sie sich mit dieser Bewertung richtig getroffen?
Ach, deftig ist immer eher so eine Bewertung fürs Essen, aber ich weiß, was er meint.
Sind Sie denn deftig?
Kann ich sein, ja. Also ist ja immer so eine Sache, wenn man sagt, deftig, ich meine, ich nehme kein Blatt vom Mund und ich rede meistens so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Insofern, das finden manche Leute schon deftig.
Ich habe ja gesagt, Sie wollen Leiterin der Festspiele in Bayreuth werden. Sind Sie denn gern Chefin?
Also gern Chefin in Anführungszeichen. Ich glaube, es geht nicht um Chefin sein, sondern in dem Fall geht es wirklich darum zu sagen, man will für die Bayreuther Festspiele was tun. Man hat da das Bedürfnis, was für das Haus zu tun. Und da ist es nicht interessant, ob man einen Chefposten hat oder nicht.
Aber als Führungskraft fühlen Sie sich schon und fühlen sich auch geeignet?
Natürlich, als Regisseur muss man ja auch in gewisser Weise eine Führungskraft sein, weil wenn man nicht ein gewisses Durchsetzungsvermögen hat und weiß, wo man hin möchte, auch im Betrieb mit so vielen Leuten, jetzt auch als Regisseur, kann man den Job nicht machen.
Und wenn es nicht nach Ihrem Kopf geht, dann wird es schwierig mit Ihnen?
Nee, das nicht unbedingt. Also man kann mit mir durchaus diskutieren, das muss eben bloß eine Diskussion stattfinden und nicht eine Verweigerungshaltung. Also das ist, glaube ich, bei mir weniger das Problem. Das ist, glaube ich, nichts, was man mir wirklich vorwerfen kann. Dass man sagen kann, naja, die wäre nicht diskussionsbereit, die Diskussion muss halt stattfinden. Wenn sie das nicht tut, dann wird es schwieriger.
Es ist ja schon fast ein Gemeinplatz, dass nicht wenige aus dem Wagner-Clan, also den Nachkommen von Richard Wagner, nicht wenige Frauen ein geradezu beneidenswertes Selbstbewusstsein an den Tag legen. Kann es auch belastend sein, eine Wagner zu sein?
Gott, ich meine, man wird ja mit dem Namen geboren, man kann es nicht ändern. Ich sage immer, es ist ein Unterschied, ob man sich in die Öffentlichkeit freiwillig begibt und sagt, jawohl, ich werde jetzt Popstar und breite alles aus. Oder ob man sozusagen mit dem Namen schon mal durch Geburt an vorbelastet ist, in Anführungszeichen. Natürlich kann das auch stressig werden. Ich versuche immer mein Privatleben zum Beispiel einfach strikt rauszuhalten, weil ich glaube, wenn es die Leute interessiert, ist es das Berufliche, was ich tue. Deswegen bin ich auch Regisseur. Alles, was private Sperenzien sind, versuche ich mich grundsätzlich rauszuhalten.
Wären Sie denn beruflich so weit gekommen, wie Sie gekommen wären, wenn Sie keine Wagner, wie Sie gekommen sind, wenn Sie keine Wagner wären?
Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt muss ich natürlich eigentlich mit Ja antworten, das ist völlig klar, aber wahrscheinlich nein. Um es mal so deutlich zu sagen.
Macht Ihnen das dann in Schwierigkeiten zu sagen, hier bewertet mich nach meinen professionellen Leistungen, nicht nach meinem Namen?
Also das ist teilweise ein Grundproblem, wo ich aber sagen muss, gerade letztes Jahr mit der Meistersinger-Premiere wurde wirklich komplett die Leistung bewertet und nicht, was weiß ich, sie trägt diese und jene Schuhe oder hat dieses und jenes an. Das ist natürlich ein Niveau, was man sich auch als Künstler nicht wünscht, muss man ganz deutlich sagen. Und die ganzen Querelen drumherum wünscht man sich auch nicht, sondern letztes Jahr wurde wirklich die Arbeit, das Stück diskutiert und nichts anderes. Also insofern war das ein Punkt, wo ich sagen musste, ich glaube, ich habe es auch geschafft, mich ernsthaft als Künstler da zu etablieren und nicht eben als Person.
Nun sind Sie ja im Licht der Öffentlichkeit und wir leben in einer Mediengesellschaft, die erwartet auch von der Prominenz gleich welcher Profession bestimmte Verhaltensweisen, Äußerungen, Posen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, gut, ich meine, das merkt man auch bei meiner Regie. Für gewisse Leute erfülle ich natürlich Erwartungen nicht, für andere erfülle ich sie gerade. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich kann es nicht ändern. Ich erfülle keine Erwartungshaltung, sondern ich benehme mich, wie ich bin. Und vielleicht ist das auch das Klügste, was man tun kann, sonst verbiegt man sich. Und das funktioniert auf Dauer nie.
Alle Jahre wieder im Hochsommer gibt es die Bayreuther Festspiele. Man merkt das dann daran, dass hier Prominente, ein Aufgalopp von Prominenten stattfindet, den man in Bayreuth sonst nicht sieht. Außerdem fallen ja Kohorten von leidenschaftlichen Wagner-Fans in die Stadt ein, in der oft vergeblichen Hoffnung, eine Karte zu ergattern. Und der Rest der Republik sieht das dann zumindest den Aufgalopp im Fernsehen und glaubt vermutlich, In Bayreuth wird die ganz, ganz hohe Kunst gepflegt, zu deren sachgerechten Genuss ja übrigens auch sehr viel Sitzfleisch gehört. Ist Bayreuth eine elitäre Veranstaltung?
Soll sie nicht sein. Darf sie nicht sein, muss sie nicht sein. Was heißt elitär? Elitär ist ja grundsätzlich die Frage. Ich bin schon der Meinung, dass Bayreuth sozusagen eine Vorreiterrolle wieder einnehmen muss, was Wagner-Rezeption angeht. Wir spielen in diesem Haus nur Wagner, insofern muss es eine Vorreiterrolle annehmen. Was aber nicht automatisch heißt, dass es elitär ist. Richard Wagner selbst wollte ja sozusagen möglichst vielen seine Kunst zugänglich machen. Die Preise sind relativ sozial verträglich. Insofern soll es auch gar keine elitäre Veranstaltung sein. Und das ist eine grundsätzliche Frage. Wenn man schon grundsätzlich sagt, Oper ist was für die Elite, was ich völlig falsch halte, diese Aussage, dann muss man natürlich sagen, okay, dann ist jedes Opernspektakel elitär. Ich bin da allerdings völlig anderer Meinung. Mhm. Dass die Sache ist die, dass man Oper auch für viele zugänglich machen sollte. Und Bayreuth an sich ist nicht elitär, sollte aber sozusagen eine Vorreiterrolle haben. Das ist ja ein Unterschied.
Richard Wagner war ja ein Revolutionär, auch politisch. Er hat sich ja an der bürgerlichen Revolution von 1849 in Dresden beteiligt, war ja auch politisch Verfolgter kurze Zeit. Revolutionär war er aber als Komponist, als Musikschaffender. Und er war ja in dem Sinne auch Demokrat, dass er sein Musikschaffen ja möglichst vielen Menschen nahebringen wollen. Diese Absichten, Sie haben sie gerade ja schon angedeutet, die sind aber so ein bisschen verschütt gegangen. Damit bringt man Richard Wagner eigentlich nicht in Verbindung. Wie kann denn Oper wieder populär werden, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ich glaube, dass da viele schon einen ersten Schritt getan haben. Wir werden ihn auch dieses Jahr tun, mit Public Viewing zum Beispiel, dass man eben sagt, Leute, ihr müsst nicht im Anzug und im Abendkleid da erscheinen, sondern eben auch allen die Oper mal zugänglich macht, sozusagen als Erlebnis, als Volksfest im wahrsten Sinne des Wortes. Dass man da sagt, kommt, guckt euch an und schaut einfach mal, ob es euch gefällt, dass die Berührungsangst auch genommen wird. Eben nicht zu sagen, Oper ist spießig, Oper ist langweilig, Oper ist elitär, sondern einfach mal das miterleben zu können und dann selber zu beurteilen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Aber dass man diese Hemmung erstmal wegnimmt, zu sagen, damit, da muss ich eine Karte bestellen, dann muss ich die adäquate Kleidung haben, dann muss ich da hingehen, dann kann man da am Ende gerade bei Wagner, muss ich da 2 Stunden auf einem steinharten Stuhl sitzen. Das muss man erstmal wegnehmen, dass man überhaupt mal beurteilen kann, wie ist denn das? Dass jeder Einzelne beurteilen kann, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut?
Wobei zur Oper ja auch gehört, dass man es persönlich miterlebt. Das Festspielhaus in Bayreuth war ja auch ein revolutionäres Ereignis im Sinn, dass das Orchester versenkt worden ist, dass ja eine Traumillusion ist, die natürlich eigentlich die man live miterleben muss. Also wie beim Fußball, da gibt's auch Public Viewing, aber noch schöner ist es natürlich.
Man kann das Live-Erlebnis natürlich nicht ersetzen, das ist völlig klar. Allein schon von der Akustik kann man das Live-Erlebnis nicht ersetzen, aber ich denke, sowas wie Public Viewing oder Streaming ist ein Anfang überhaupt, um Leuten, die eigentlich damit wenig Berührung zu haben, zu sagen, du musst da gar nicht erstmal hin, das ist ja ein Umstand, sondern du kannst es dir im Internet anschauen. Oder du kannst es im ganz ungezwungenen Rahmen anschauen. Und wer dann Gefallen dran findet, der möchte auch das Live-Erlebnis haben.
Wenn kulturelle Ereignisse, Festspiele Aufsehen erregen, dann kann das der Kultur ja nur gut tun. Im Moment erregt noch etwas anderes Aufsehen, nämlich die Nachfolge von Wolfgang Wagler in der Bayreuther Festspielleitung. Es läuft ja jetzt wohl auf eine Doppelspitze aus Ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquet und Ihnen hinaus. Sind Sie denn hoffnungsfroh, dass sich alle Ihre Wünsche und Vorstellungen in diesem Zusammenhang erfüllen werden?
Also zumindest haben wir uns zusammen beworben. Muss man mal so sagen, ob das darauf hinausläuft, das kann ich nicht beurteilen. Aber wir haben uns zusammen beworben. Viele unterstellen ja, dass das sozusagen eine Zweckgemeinschaft wäre. Ist es aber nicht. Sondern ich glaube wirklich, dass wir uns sehr optimal ergänzen. Und ich glaube schon, dass da ein Team gefunden wäre, die gegenseitig die Festspiele vorantreiben.
Wenn man sich mal die deutschen Kultur- und Geistesgrößen anguckt, Goethe, Heine, Beethoven, Mozart, wer kennt heute noch die lebenden Nachfahren dieser Leute, wenn es überhaupt noch welche gibt? Die Wagners dagegen haben ja eine beispiellose dynastische Tradition hingelegt. Richard, Cosima, Siegfried, Winifred, Wieland, Wolfgang, jetzt Katharina. Fühlen Sie sich da eigentlich eher der Familien- oder eher der kulturellen Tradition verpflichtet?
Eher der kulturellen Tradition verpflichtet. Teilweise hat die Familie ja nicht so eine schöne Tradition. Also insofern kann man sich da nur eigentlich der kulturellen Tradition verpflichtet fühlen.
Wieland Wagner, Ihr Onkel, und Wolfgang Wagner, Ihr Vater, die haben Bayreuth ja zu dem gemacht, was es heute immer noch ist. So, wenn man das neudeutsch sagt, ein kultureller Mega-Event. Eva und Sie, also die mutmaßliche künftige Festspielleitung, das sind die Töchter von Wolfgang und die Tochter von Wieland, Nike Wagner, die wollte ja eigentlich auch mitmischen. Fällt aber jetzt wahrscheinlich durch den Rost. Können Sie sich denn vorstellen, Ihre Cousine Nike da in einer Geste der Kooperation oder, wenn Sie so wollen, der Familienzusammenführung irgendwie in Bayreuth noch mit einzubeziehen?
Ich kann dazu natürlich wenig sagen, weil sie an sich habe ich mich mit ihr noch nie über ihre Vorstellung ausgetauscht. Ich bin ja immer eher, sagen wir mal, zurückhaltend, was interne Familiendinge angeht. Das ist ja nicht jeder in meiner Familie. Und an sich hatte ich aber mit ihr noch nie wirklich eine Diskussion über das Eigentliche. Deswegen ist die Frage einfach relativ schwierig zu beantworten, weil ich gar nicht wüsste, ob wir uns inhaltlich in irgendeiner Form decken würden.
Sie führen ja so ein verbales Fernduell mit ihr über Zeitungsinterviews.
Das tue ich nicht, nee. Das tut sie.
Eigentlich wollte Ihre Halbschwester Eva ja ursprünglich mit Nike zusammen die Festspielleitung übernehmen. Sie hat auch ein Konzept, Sie haben gemeinsam ein Konzept eingereicht, das aber, glaube ich, der Stiftungsrat, der das entscheidet, dann gar nicht angenommen hat. Zu diesem Wechsel dann von Evas, von Nike zu Ihnen, da gab es ja viele Spekulationen. Was war der Hintergrund?
Nein, man muss das mal ein bisschen, also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Mhm. Man muss sagen, also es war so, dass das Konzept, solange mein Vater noch nicht zurückgetreten war, waren das ja noch keine gültigen Konzepte in dem Sinn, sondern jeder konnte im Prinzip einreichen. Jetzt ist mein Vater zurückgetreten. Durch den Tod meiner Mutter hat sich die Situation einfach komplett innerfamiliär verändert. Eva hat wieder guten Kontakt zu meinem Vater und auch zum ersten Mal Kontakt zu mir. Und eben durch die veränderte familiäre Situation gab es da einfach eine Familienzusammenführung, die man sich in einer anderen Konstellation gar nicht vorstellen konnte. Insofern war das der Fall und die Ideen sind einfach deckungsgleich. Die Vorstellungen über eine Leitung der Festspiele sind deckungsgleich. Nachdem dann mein Vater zurückgetreten ist, haben wir sozusagen gemeinsam ein Konzept abgegeben.
Sie hatten die beiden ja da vorher schon aktiv gewesen. Es gab eine sogenannte Troika, die auch ein Konzept erarbeiten wollte, gemeinsam mit dem Wagner-Dirigenten Christian Thielemann und dem Konzert- und Kulturmanager Peter Rutzika. Die Tatsache, dass Sie jetzt mit Ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquet, die ja auch im Opernbereich tätig ist, zusammenarbeiten, hat das Ihre Chancen erhöht, die Festspielleitung zu übernehmen in Bayreuth?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen, weil ich meine, ich glaube, es geht auch in dem Fall gar nicht zu sagen, man muss unbedingt diesen Posten haben, sondern ich glaube, sowohl der Eva wie mir geht es einfach nur um das Haus an sich, um die Pflege der Tradition an diesem Haus. Es mag sein, dass viele sagen, jawohl, das Gespann sozusagen aus Erfahrung und Jugend tut dem Haus gut, kann ich aber so nicht beurteilen. Das müsste man eigentlich eher den Stiftungsrat fragen, ob das die Chancen erhöht hat oder nicht. Also ich glaube, wir sind ziemlich deckungsgleich. Ich glaube, es wäre ein Problem geworden, weil unsere Vorstellungen eigentlich relativ gleich sind. Dass diese, hätten wir wirklich zwei gültige, separate Konzepte eingereicht, wären die sehr ähnlich geworden, befürchtungsweise.
Es ist jetzt gelegentlich zu lesen, dass diese, sagen wir mal, nicht konfliktfreie Nachfolgefrage in Bayreuth auch Ausfluss einer früheren Rivalität zwischen Ihrem Vater und Ihrem Onkel, also zwischen Wolfgang und Wieland Wagner war. Wieland, muss man allerdings sagen, ist 1966 schon gestorben. Wissen Sie darüber was?
Schauen Sie, es wird immer wahnsinnig viel spekuliert. Das ist ja in dieser Familie das Merkwürdige. Es geht mir ja genauso, wenn ich irgendeine Frau auf der Bühne inszeniere, wo einfach Vater und Tochter auf der Bühne sind, inszeniere ich mich gleich immer selber mit meinem Vater. Und genauso ist das, dass dann heißt, ja, da werden irgendwelche alten Rivalitäten aufgearbeitet. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also da kann ich, denke ich, deutlich für meinen Vater sprechen, dass es ihm auch wirklich nur um die bestmögliche Regelung für die Bayreuther Festspiele geht und er sieht das in uns beiden, sonst hätte er auch nicht gesagt, er tritt zurück.
Ja, Wieland war ja so der Künstler, der so über den Ding so etwas schwebte, während Ihr Vater ja eigentlich eher der Macher war, wenn ich das richtig gelesen habe, der auch den Laden zusammengehalten hat in all den Jahren. Er war ja 57 Jahre lang auch Festspielleiter. Ja. Ist denn die wirtschaftliche Zukunft von Bayreuth gesichert, der Bayreuther Festspiele?
Ja gut, sehen Sie die wirtschaftliche Zukunft von keinem Opernhaus, wenn Sie so wollen, ist gesichert. Ich meine, man muss sagen, Bayreuth kriegt relativ, Bayreuth hat ein hohes Ansehen, insofern man möchte es als Kulturgut, denke ich, nicht verlieren. Insofern ist es wirtschaftlich hoffentlich gesichert. Natürlich wissen die Zuschussgeber auch, dass eine Inflation herrscht. Also es geht jetzt gar nicht um die Zuschüsse massiv zu erhöhen, sondern lediglich mal der Inflationsrate anzupassen. Aber natürlich muss sich Bayreuth auch für gewisse andere Konzepte öffnen, wo sich andere Häuser auch schon längst geöffnet haben. Sprich, Sponsoren zu gewinnen, Partner zu gewinnen. Und das ist auch für Bayreuth nicht mehr unumgänglich. Und das ist auch für Bayreuth wichtig, dass man eben das hohe künstlerische Niveau halten kann, das man halten möchte.
Ist denn das möglich? Sie reden ja jetzt eher einer notwendigen Kommerzialisierung, auch das Wort. Ich meine, das ist jetzt gar nicht mal negativ. Ja. Heißt das denn auch, dass man dann möglicherweise beim Werk, bei der Werkinterpretation, bei der Wagner-Rezeption gewisse Zugeständnisse machen kann? Sehen Sie da eine gewisse Gefahr?
Nein.
Wenn das
sehe ich überhaupt nicht, weil das war schon immer die Devise der Festspiele, künstlerisch frei zu agieren. Und wenn man sozusagen einen Partner sucht, denke ich nicht, also man würde sich keinen Partner suchen, der künstlerisch mitreden möchte. Ich weiß, worauf Sie anspielen. Sind diese Sachen in Amerika, dass man sagt, hier, ich zahle die ganze Produktion, dafür singt XYZ, das darf und das darf und soll in Bayreuth und das wird auch in Deutschland so in der Form nicht passieren. Weil einfach die künstlerische Freiheit, die künstlerische Selbstständigkeit ein ganz hohes Gut ist und da würde man auch nie dran gehen. Darf man auch nicht.
Von Ihrem Uropa ist der folgende Satz überliefert. Meine Bayreuther Schöpfung, sagt Richard Wagner, wird vergehen und zwar mit meinem Tode. Denn wer in meinem Sinne sie fortführen wollte und ist und bleibt mir unbekannt und unerkenntlich. Da hat er sich ganz schön geirrt, der Richard Wagner. Sie schicken sich ja auch gerade an, diese Prophezeiung weiterhin Lügen zu strafen. Sie haben aber gerade schon eine Andeutung gemacht, Bayreuth sei nicht mehr die erste Adresse der Wagner-Rezeption. Was ja verwundert, denn eigentlich sollten die Festspiele in Bayreuth das ja sein. Warum ist das so und wie kann man das wieder ändern?
Also der Rezeption vielleicht schon. Man muss unterscheiden, ob man zum Beispiel von der Gesamtqualität redet. Eine Oper besteht ja nicht nur, also Rezeption ist ja immer der Regisseur gemeint und ich glaube schon, dass man Bayreuth sagen kann mit Leuten wie Schlingensief oder jetzt auch wie Herheim, der ja auch Regisseur des Jahres ist, sowas wird man ja nicht umsonst, dass man schon Vorreiter in der Rezeption ist oder zumindest sich da nicht hinten anstellen muss. Vorreiter ist immer so ein gewagtes Wort, aber zumindest muss man sich, was die Rezeption angeht, glaube ich, nicht hinten anstellen in Bayreuth. Natürlich gibt es hier und da Dinge zu verbessern, was das musikalische Niveau angeht.
Der Spiegel, der ja ein anerkanntes Feuilleton hat, schreibt ja im Mai dieses Jahres, es geht um die für Bayreuth dringend notwendige Qualitätssicherung. Bessere Sänger, bessere Dirigenten, Inszenierungen, über die man wieder spricht.
Naja gut, also ich meine, das sind natürlich auch Schlagworte. Ich glaube, es wurde genug über Christoph Schlingensiefs Parsifal gesprochen, es wurde genug über meine Meistersänger gesprochen und ich bin mir sicher, dass auch genug über Herheims Parsifal jetzt gesprochen wird. Sind natürlich auch Schlagworte, die Journalisten verwenden. Natürlich ist immer eine Wahrheit drin. Was Besetzung angeht, was die musikalische Leistung angeht, muss man sicherlich einiges tun in Bayreuth. Das steht auch in Eva und meiner Konzeption so drin, dass man da dringend dran muss. Ich glaube, was die Besetzung der Regisseure angeht, ist Bayreuth doch sehr, sehr gut dabei.
Vielleicht muss man denen, die die Meistersinger von Nürnberg nicht so genau kennen, den Inhalt kurz erläutern. Es geht um Regeln für die Kunst, es geht um den Widerspruch von Tradition und Moderne, aber auch die Versöhnung zwischen Tradition und Moderne. Es geht um Idealismus und Mainstream, ist ja auch hochaktuell. Die optische Anmutung ist ja sehr progressiv. Es hat ja nichts mit der historischen Vorlage Nürnberg im 16. Jahrhundert zu tun. Was wollten Sie dem Publikum mit der Inszenierung sagen?
Gott, ich meine, ich glaube, es ist immer schwierig, das auf einen Satz runterzubrechen, dass man sagt, was wollte man sagen? Ich meine, wie Sie schon gesagt haben, es ist grundsätzlich das Kunstverständnis, das jeder selber hat. Im Prinzip, wenn man so möchte, wäre es für mich eine schöne Sache gewesen, wenn die Leute rausgehen und sagen, welches Kunstverständnis habe ich eigentlich? Oft ist es ja so, dass man geht mir ja selber so Dinge ablehnt, weil man sie nur oberflächlich betrachtet. Und ich glaube, in dieser ganzen Inszenierung wurde schon klar, dass alle Dinge zwei Seiten haben, dass Dinge auch extrem werden können, dass sie nicht extrem werden dürfen, dass teilweise Kunst kommerzialisiert wird, dass teilweise ein Kunstbegriff aber auch zu fanatisch angeguckt wird. Und einfach selber darüber nachdenken, wenn diese Message rüberkam und die Leute denkend rausgehen, über ihren Kunstbegriff nachdenkend rausgehen, das wäre mir schon Aussage genug, wenn man so möchte.
Wie immer bei Premieren und gerade bei dem Regiedebüt der Urenkelin wird natürlich genau hingeguckt. Es gab viel Lob, es gab auch Kritik. Ein Kritiker, der es mit Ihnen nicht so gut gemeint hat, der hat geschrieben, Sie hätten sich als wörtlich Barrikadenstürmerin wieder den Bayreuther Konservatismus in Szene gesetzt. Sind Sie super progressiv, was Operninszenierungen angeht?
Nein, ich bin sicher nicht super progressiv. Also so Wörter wie progressiv oder naturalistisch, das sind ja auch Schubladen. Ich glaube nicht. Also was heißt super progressiv? Ich meine, wie gesagt, gucken Sie meine Kollegen Herheim oder Baumgarten an. Ich glaube, das Stichwort progressiv passt einfach nicht, weil ich habe meinen eigenen Stil. Einige werden ihn sicher als progressiv empfinden. Ich persönlich finde ihn gar nicht als progressiv, weil ich inszeniere nicht, um zu provozieren. Ich gehe nicht an eine Sache ran und sage, hey, ich will jetzt die Konservativen ärgern. Und wie kann ich das am besten machen? Jetzt sammle ich 100 Punkte. Und da weiß ich ganz genau, dass die ihre Herztropfen auspacken müssen. Nee, darum geht's gar nicht. Sondern für mich muss das ein Konzept sein, das zu dem Stück passt. Darum geht's. Und ich muss es gut finden und mein Team muss es gut finden und muss dahinter stehen. Und in dem Moment, wo wir denken, dass wir mit der Sache was erzählen können, mit unserer Sicht der Dinge auf das Stück, dann stimmt es, dass die nicht immer konform geht mit gewissen Vorstellungen, das ist uns auch klar. Aber das machen wir nicht aus Provokation.
Bayreuth braucht in jedem Fall neue Impulse. Wenn Sie jetzt große Verantwortung übernehmen, müssen Sie sich auch ein Bild von der Zukunft machen. Wo steht Bayreuth in 10 Jahren künstlerisch? Aber auch in der Rezeption, auch in der, ja, darüber haben wir auch schon gesprochen, in der Publikumswirksamkeit.
Ich hoffe, dass Bayreuth künstlerisch, im Gesamtkünstlerischen wieder wirklich weiter vorne steht. Ich hoffe, dass Bayreuth dass viele Leute Bayreuth nicht nur hören, wie Sie schon sagten, oder ein Begriff ist im Sinn von, da laufen am 25. Juli ein paar Prominente den roten Teppich entlang, sondern dass die Leute auch von der künstlerischen Arbeit in Bayreuth was mitkriegen. Wir arbeiten an der neuen Homepage, wir arbeiten am Public Viewing, wir arbeiten am Internetstream und ich hoffe, dass die Leute, dass man so durch die neuen Medien auch den Leuten Bayreuth näher bringen kann, dass man dadurch Interesse weckt, dass man das, was heute selbstverständlich ist, wenn Sie ein Hotel buchen, machen Sie erstmal einen virtuellen Rundgang. Dass man durch solche Methoden sozusagen auch Leuten Bayreuth näher bringen kann und was dort passiert, dass das auch einen positiven Effekt haben kann.
Lassen Sie uns von der Zukunft noch mal ganz kurz in die Vergangenheit blicken. Richard Wagner, sein Werk, die Bayreuther Festspiele, die sind ja historisch belastet, besonders durch die Freundschaft ihrer Großmutter Winifred Wagner mit Adolf Hitler. Die Nazis haben ja auch das Werk Richard Wagners zweckentfremdet und missbraucht. Kritischen Geistern, Intellektuellen hat das Werk Richard Wagners immer noch so einen braunen Touch. Wollen Sie das auf sich sitzen lassen?
Naja gut, man darf natürlich nicht vergessen, Wagner kannte Hitler jetzt nicht. Ich meine, das ist natürlich eine Folge von Ereignissen, die stattgefunden haben. Ich kann das durchaus verstehen, dass es einen Touch hat. Es hat ja auch einen Touch, das darf man nicht vergessen. Es ist einfach faktisch so, weil die Nazis Richard Wagner und seine Werke missbraucht haben. Diesen Touch wird man auch nicht wegkriegen, den hat man auch nicht wegzuleugnen, sondern man muss offensiv damit umgehen. Die Sache ist, es ist einfach so, man kann es nicht ändern. Man kann bloß bitten, dass die Leute sozusagen ohne voreingenommen zu sein an das Werk rangehen. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
In Israel können Wagner-Opern bis heute nicht aufgeführt werden. Wollen Sie da irgendwie rangehen, versuchen das zu ändern?
Es wäre schön, wenn man es ändern könnte, aber ich glaube nicht, dass ich diejenige bin, die es ändern kann, weil das fast eine Aufdringlichkeit fast einer Vergewaltigung nahe käme, wenn man sagt, ich will jetzt als Wagner nachkommen. Das ist doch völlig normal, dass die Ressentiments haben, die Leute. Das ist völlig normal, das kann ich absolut verstehen. Und ich glaube, das muss jemand anderes machen. Daniel Barenboim arbeitet sehr, sehr gut daran. Und das ist der Mann,
der... glaube ich, sogar mal probiert. Das richtig. War ja auch...
Aber das nicht ist der Mann, der das Erfolg machen kann. Man kann sich da nicht als Wagner-Urenkel förmlich anbiedern. Das würde auch, glaube ich, nur als ein Akt der Anbiederung empfunden werden.
Deutschland sucht den Superstar. Vielleicht auch für die Opernbühne, in jedem Fall aber für die ultimative Bühnenshow in Sachen Rock und Pop. Es geht um die berühmte und auch berüchtigte Castingshow, die ja nicht unumstritten ist. Sie finden diese Castingshow ja gut, weil Sie sagen, dadurch finden die Kids Singen wieder cool. Würde davon auch das klassische Fach irgendwann mal profitieren, wenn das einfach, wenn man wieder mehr singt, wenn man mehr seine Stimme ausprobiert? Oder
einfach
ist das
Gefühl für die Stimme zu haben, das ist ja was, was wir ganz selten haben, weil wenn jemand singt, wird er meistens ausgelacht. Geht mir nicht anders. Wenn ich singe, werde ich ausgelacht, weil es so gruselig ist. Trotzdem sollte man sich dessen nicht schämen. Das meine ich damit. Einfach die eigene Stimme auszuprobieren. Damit geht man nochmal ganz anders mit seinem Körper um. Ich finde das schon wichtig, weil das einfach auch eine Form von musikalischer Erziehung ist, die Kinder heute sehr wenig genießen.
Die Nationalspieler machen ja schon, sind mal schon ein Vorbild beim Absingen der Nationalhymne vor einem Fußballspiel.
Schauen Sie, das sind natürlich Dinge, wo man eigentlich drauf gucken kann und sagen kann, mein Gott, die singen falsch. Ja. Aber ich meine, sie stellen sich hin und singen. Das ist der Punkt. Solche Leute haben heutzutage einen gewissen Vorbildcharakter. Ich möchte nicht sagen, dass sie vielleicht richtig oder falsch singen. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, dass sie im Prinzip Leute dazu animieren und gerade auch Jugendliche dazu animieren, Kinder dazu animieren, einfach mal wieder frei zu singen und mit der Stimme umzugehen. Das ist ja auch ein Lernprozess, wo man auch musikalisch dadurch wird.
Habe ich das eigentlich richtig gelesen, dass Sie auch gerne mal als Juniorin bei DSDS Deutschland sucht den Superstar mitmachen würden?
Nein, das war wieder eine typische Verdrehung. Ich gab
ein Interview
zum Thema Kinderklassik und sagte, dass ich mir manchmal etwas differenzierte Äußerungen der Jury wünschen würde, weil wenn ich einfach nur sage, das hast du geil gesungen, können ja Zuschauer gar nicht, das Warum ist doch immer die Frage, weil du deine Stimme so und so benutzt hast, weil du keine Höhenprobleme hattest, weil du kein Tremolo drin hattest, weil die Töne sauber waren. Aber einfach diese Pauschalbewertung, die teilweise, nicht alle, die teilweise stattfinden, finde ich etwas schade. Und ich sagte dann, da würde ich mir manchmal etwas qualifiziertere Bemerkungen wünschen, die sie ja auch geben können, die Jury. Das ist gar nicht die Frage. Sie können sie ja geben, weil sie die Ahnung haben. Sie machen es bloß teilweise nicht, weil das ja auch schon wieder eine Form von Bildung ist, wenn man sagt, warum ist was, da lernt man ja was, das ist ein Lernprozess. Und das fand ich schade und daraus hin wurde gemacht, ich würde da gerne in die Jury, das habe ich nie gesagt.
Sie könnten ja dann auf Dieter Bohlen auch durchaus beschwichtigend einwirken und ihn auch dann entsprechend korrigieren. Möglicherweise wäre eine solche Teilnahme auch für Sie, für dramaturgische Anregungen, für Neuinszenierung von Wagner-Opern gar nicht mal so verkehrt.
Ich hab's im Meistersängern ja am Ende schon fast drin. Also ich glaube, auch Herrn Bohlen muss man nicht berichtigen, weil der, glaube ich, weiß ganz genau, wie Stimmen funktionieren. Ich glaube einfach, natürlich, das ist ein Phänomen, aber das ist auch durchaus richtig, dieses Phänomen. Ich habe nichts gegen Castingshows, man muss sie bloß reflektiert angucken.
Und so verbindet sich ja die Kultur auf das Schönste miteinander. Soweit Katharina Wagner im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.